Als Lucille kurz eingenickt war, das Söhnlein schlief in der Wiege, trug mich Maman an hinaus auf den Balkon und setzte mich auf das Tischchen mit der kalten Steinplatte. Und nun führte sie mit Armen und Händen ihre merkwürdigen Zeichen vor und schnalzte dazu mit der Zunge. Ich kannte das schon. Sie wollte mir etwas sagen. Nach langem Forschen, Nachdenken und Experimentieren war sie sich gewiss, eine Sprache gefunden zu haben, die wir beide, Tier und Mensch, verstehen. Ich verstand sie nicht. Aber weil sie gleichzeitig zum Fuchteln und Schnalzen auch mit Worten aussprach, was sie meinte, verstand ich sie doch, denn damals konnte ich Menschensprache bereits verstehen. Gesprochen habe ich sie noch nicht. »Ich möge doch eilig zu meinem Herrn laufen«, sagte sie, und sie beschrieb mir genau, welchen Weg ich nehmen sollte. Sie fürchtete, ich könnte von der Straße weggefangen werden. Ich solle mich ins Gefängnis schleichen? Ich sei eine kluge Katze, die klügste, die ihr je begegnet sei. Ich würde bestimmt ein Schlupfloch finden. Ich solle meinen Herrn trösten. Mamoan glaubte, mehr als Trost sei nicht mehr möglich. Ihr Gesicht wurde hart, weil sie sich in die Wange biss. Sie glaubte, dass Camille Desmoulins der erste Apostel der Revolution den kommenden Tag nicht überleben werde. Sie und ich, wir wussten und hatten immer gewusst, dass der ewige Freund nie ein Freund, dass er immer ein Feind gewesen war. Dreimal in der Woche war Mamoan bei uns. Schon von Weitem hörte man ihre Kleider rascheln. Sie werkelte in der Waschküche im Innenhof, plättete die Hemden, badete ihren Enkel, kochte Suppe. Das wäre nicht nötig gewesen, schließlich war Geld genug im Haus und auf der Bank, um eine breite Dienerschaft einzustellen, aber Camille wollte keine Dienerschaft haben. Er wollte keine Herrschaft sein. Er wollte nicht befehlen. Auch Lucille wollte nicht befehlen und Mamoan wollte es auch nicht. Lucille liebte ihre Mutter und wurde von ihr geliebt und nie habe ich die beiden streiten hören. Immer waren sie einer Überzeugung gewesen, in jener Nacht aber haben sie sich gestritten. Mamoan sprach mit mir, über den Hausdächern dämmerte es und bald sprach sie, ohne dabei zu schnalzen und zu fuchteln. Sie schüttete ihr Herz aus. Sie liebte ihren Schwiegersohn und sie teilte seine Ansichten. Sie verehrte ihn und wann immer es günstig war, nannte sie ihn den ersten Apostel der Revolution. Besonders gern nannte sie ihn so, wenn Freunde uns besuchten. Sie wünschte sich, dies werde der Adelstitel für Camille Desmoulins werden. Sie sprach zu mir über den ewigen Freund. Und auch über den jungen Mann mit der zarten, weißen, makellosen Haut. »Ungeheuer sind sie«, flüsterte sie und streichelte dabei meinen Kopf. »Teufel sind sie. Sie kennen keine Freundschaft. Sie kennen keine Liebe. Sie kennen keine Dankbarkeit. Es schreckt sie nicht ein schlechtes Gewissen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auch wenn es keinen Gott gibt. Sie werden unseren lieben Camille töten. Sie werden ihn töten, sie werden ihn töten.« So flüsterte sie auf mich ein, aber immerhin laut genug, dass es Lucille hören konnte, die in die Balkontür getreten war. Ich habe sie gesehen und habe versucht, Maman an ein Zeichen zu geben, aber im Gesicht von meinesgleichen gibt es für euch nichts zu sehen und nichts zu erkennen. Und Maman an sprach weiter und weinte, und Lucille konnte alles hören. Die beiden Frauen haben sich gestritten. Lucille ist laut geworden und Maman an hatte sie zurück in die Wohnung gedrängt, damit die Nachbarn nicht hören könnten, was sie sagte. Sie sagte nämlich, sie werde sich sofort aufmachen und die Freunde von Camille aus den Betten trommeln, damit sie sich zusammentun und die Conciergerie stürmen, wie Camille die Bastille gestürmt habe, und die Gefangenen befreien und jene ins Gefängnis sperren, die es verdienten. Sie werde durch die Straßen laufen zum Haus von Maximilien Robespierre und ihm von der Ungeheuerlichkeit berichten, die sich hinter seinem Rücken zusammenbraue.